Wichtig, Führung, aber bitte nicht von gestern.
Willkommen zu Headhunter Insights. In diesem Podcast dreht sich alles um Leadership, die den Unterschied macht. Ob erfahrener Manager oder aufstrebender Leader, hier erhalten Sie wertvolle Impulse und praxisnahe Tipps, um Ihre Führungskompetenzen auf das nächste Level zu heben. Freuen Sie sich auf Insights eines Headhunters und spannende Gäste, die exklusive Einblicke aus den Chefetagen deutscher Unternehmen mitbringen. Das ist Headhunter Insights. Ich bin Jessica Sander, die Moderatorin, und bei mir sitzt wie immer natürlich Dominik Späth, ehemaliger Manager und seit über 10 Jahren Headhunter im nationalen und internationalen Umfeld. Hallo Dominik.
Hallo Jessica, guten Morgen.
Unser Thema heute ist eine spannende These: Warum kein Top-Talent für mich arbeiten will und was ich dagegen tun kann. Das scheint ja wirklich ein Thema zu sein.
Also es ist wirklich ein Thema. Es gibt, jeder kennt aus der geübten Praxis Unternehmen, wo man sich hingezogen fühlt. Da ist eine starke Marke da, da ist eine Führungskultur da, da ist Erfolg da. Und es gibt eben auch andere Unternehmen. Und diesen Unterschied werden wir heute mal genau unter die Lupe nehmen und schauen, was ich als Manager dafür tun kann, dass mein Unternehmen wie ein Magnet wirkt.
Super. Also wir reden über die größten Fehler, die Unternehmen machen können, und du hast diese Tipps mitgebracht. Und ich glaube, eine Sache können wir schon vorwegnehmen. Das hast du mir nämlich vorhin gesagt. Es gibt immer noch viele Unternehmen, die glauben, dass es am Gehalt liegt, warum man keine Top-Talente bekommt. Aber das ist absolut zu kurz gedacht. Und da gehen wir auch nochmal genau drauf ein. Aber sag mir doch mal erstmal aus deiner Praxis. Du redest ja fast tagtäglich mit Top-Talenten. Welche Klagen hörst du denn da am häufigsten über die Arbeitgeber?
Also ich kann ganz kurz auf das Thema Gehalt Bezug nehmen. Letztendlich in Top-Führungskräften, in Top-Führungsebenen ist Gehalt sicher ein Thema. Das muss stimmen, ist aber niemals oder meistens nie der ausschlaggebende Grund, warum sich ein Manager für das Unternehmen entscheidet. In letzter Konsequenz, so wie ich es eingangs beschrieben habe, geht es wirklich um die Strahlkraft des Unternehmens. Wie wird das Unternehmen am Markt wahrgenommen? Wie dynamisch ist es? Wie modern ist es? Alles um das Thema Employer Branding. Und letztendlich, was sehr, sehr wichtig ist, ist, dass das auch wirklich im Unternehmen gelebt wird, was irgendwo in irgendwelchen Visionen beschrieben ist. Und das ist ein Punkt, nach dem wirklich Top-Manager das Unternehmen, ein Unternehmen bewerten und es sich dann wirklich überlegen, ob sie in so ein Unternehmen gehen.
Also Vertrauen, Glaubwürdigkeit, das muss sozusagen, der muss das Gefühl haben, die leben das, wovon sie sprechen.
Definitiv ist ein Punkt. Ein weiterer Punkt ist wirklich bei Top-Talenten, das sind meistens Menschen mit einem hohen Gestaltungsdrang und die es aber auch wirklich gestalten können. Und letztendlich ein weiterer Punkt sind die Rahmenbedingungen, die der Manager dann bekommt, ob er dann wirklich das Unternehmen so entwickeln kann. Natürlich immer in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat oder dem entsprechenden Kontrollgremium. Also Makromanagement versus Mikromanagement. Und wenn ich ein Top-Talent habe, dann ist es auch jemand, dem man vertrauen kann, der es auch wirklich auf, der dann wirklich auch die richtigen Ansätze geht und letztendlich eben auch die Gestaltungsfreiräume braucht.
Wie wichtig sind denn da auch die Bewerbungsprozesse? Da haben wir ja auch schon oft drüber gesprochen, das ist wahrscheinlich auch so ein Thema. Klar, hast du gerade gesagt, die Führungskultur, die ist entscheidend, aber auch das Thema Wertschätzung und Entwicklungsmöglichkeit, das ist dieser Gestaltungsspielraum, ja, der muss mir schon im Gespräch, muss das deutlich werden, dass ich den Raum bekomme, dass ich mich entwickeln kann, ja?
Das ist, also wenn du den Bewerbungsprozess ansprichst, das ist immer, egal in welcher, auf welchem Management-Level ich rekrutiere, immer ganz, ganz wichtig, Prozess aktiv zu managen, zu reagieren, zu kommunizieren, auch wenn es länger geht, weil eine Entscheidung eben durch mehrere Menschen getroffen werden muss, ist es halt immer wichtig, das klar zu kommunizieren und somit dem künftigen Manager auch immer ein klares Bild zu geben.
Viele Unternehmen sagen ja auch noch, es ist natürlich sehr schwierig, Menschen zu bekommen. Gute Top-Talente, also die Top-Talente auch aufgrund des Fachkräftemangels. Ist das so?
Es ist auch ein Grund. Es ist natürlich eine andere Sache, ob ich jetzt Fachkräfte rekrutiere oder CEOs, aber man kann es einfach auf einem gemeinsamen Nenner auf der Metaebene formulieren. Wenn ein Unternehmen anziehend ist und in einer Region auch verankert ist und auch bekannt ist als guter Arbeitgeber, dann zieht es an, dann möchten da Manager hin und oder dann ist es einfach oder dann ist es einfacher, einen Manager zu gewinnen. Es ist aber auch einfacher, im Fachkräftebereich Menschen zu finden. Letztendlich gehört aber in Summe das Gesamtpaket mit dazu. Und genau. und wie ist das Unternehmen eben dargestellt. Und das, da reicht es nicht aus, nur gute Kundenbewertungen zu haben, sondern es ist dann auch wirklich wichtig, wie präsentiert sich ein Unternehmen in der Region, wenn es um Fachkräfte geht.
Das heißt, der Fachkräftemangel alleine dürfte hier keine Ausrede sein.
Nee, das ist ja mit einer Aufgabe eines CEOs, Strategien zu finden, um eben den Fachkräftemangel fürs Unternehmen zu lösen.
Du hast schon über das Gehalt gesprochen. Also das ist jetzt nicht entscheidend, sondern das ist klar. CEOs, da ist eine, hast du gesagt, die verdienen eh schon mehr, als sie wahrscheinlich normal fürs Leben brauchen. Oder wie hast du es vorhin formuliert?
Ich habe es vorhin so formuliert, dass ein CEO in der Regel das geschafft hat, dass er ein größeres Gehalt bekommt, wie er auf der Ausgabenseite braucht.
Ja, das heißt, okay, das ist schon mal, das ist klar. Das heißt, der Firmenwagen ist klar, das gehört eh alles dazu, ne?
Ja, das ist was in den Prozessen vorausgesetzt wird, wo man da aber nicht groß drüber diskutiert.
Ja, genau. Dann sag doch nochmal, was sozusagen die Top-Talente von einem Unternehmen erwarten oder ja, was die Punkte sind, dass sie wirklich begeistert sind von einem Unternehmen und sagen, hier muss ich unbedingt hin.
Also wichtig, ganz wichtig ist immer, wie wird die Führungskraft letztendlich geführt? Wir haben vorhin miteinander darüber gesprochen, ein CEO ist in der Regel ein Mensch, der wirklich gestalten möchte, der das auch kann, der das gelernt hat, der erfolgreich ist, der einen nach vorne gerichteten Drang hat. Und letztendlich, ich selbst bin ja auch im Aufsichtsrat eines Unternehmens und ist es eine andere Art des Führens, wie wenn ich eben Fachkräfte oder Manager führe. Und ich subsumiere das immer unter der Aussage Führung, aber bitte nicht von gestern. Und um da ein Stück weit konkreter zu werden, ist es schon so, dass man, wenn man jetzt, ich nehme jetzt mal mein Aufsichtsratsmandat, dass man eher als Sparringspartner für den CEO ist, lernen muss, die richtigen Fragen zu stellen, die rechtlichen Rahmenbedingungen zu prüfen. Und also eher ihn darüber challenged, indem dass man richtig hinguckt, Fragen stellt und ihn dann zum Nachdenken bringt, ob die Entscheidungen die richtigen sind, aber auch ihm den Rückhalt gibt, wenn man eine Strategie oder einen Businessplan verabschiedet hat, ihm den Rückhalt auch gibt, dass er den umsetzen kann.
Ja, du hast mir ja vorhin erzählt, was ihr für ein Top-Talent natürlich dafür gewinnen konntet. Musstet ihr sozusagen als Aufsichtsrat da eine Menge umstellen von den Strukturen? War das schon viel vorhanden oder musstet ihr da noch wirklich sehr viel Hirnschmalz hineingeben?
Ja, da ist relativ viel passiert, eben von der Führungskultur her, dass man eher nicht per Gesellschafterdekret über den CEO verfügt hat, sondern dass man, so wie ich es eingangs beschrieben hat, gemeinsam mit dem CEO die Unternehmensstrategie entwickelt, die entsprechenden Fragen stellt und ihn dann wirklich auch umsetzen lässt und im Tagesgeschäft einfach auch frei arbeiten lässt.
Ja, du hast natürlich auch ein Beispiel mitgebracht, wo ein Unternehmen vielleicht Top-Talente mal vergrault hat. Was ist denn dort passiert?
Ach ja, das passiert immer wieder. Also letztendlich.
Also das passiert öfter, ja?
Es gibt öfter, wäre schlimm, aber es ist jetzt in den 10 Jahren, in denen ich als Headhunter unterwegs bin, schon das ein oder andere Mal passiert. Ein Thema ist, wenn der Vorgesetzte, das Gesellschaftergremium, eben sehr emotional ist oder nicht jedes Mal in jeder Sitzung unterschiedliche Meinungen hat und man die große Linie nicht erkennen kann, kann man sagen, natürlich könnte es eine Herausforderung für einen CEO sein, das zu managen. Aber es ist natürlich, wenn es wirklich um Top-Talente geht, viel, viel einfacher und viel, viel klarer, wenn das Aufsichtsratsgremium oder die Inhaber eine klare Meinung haben und, wie ich es vorhin auch beschrieben habe, sich da entsprechend mit dem CEO austauschen. Das ist ein Punkt. Das andere ist nochmals, wenn der Bewerbungsprozess, wir hatten es eingangs auch, sehr schlecht gemanagt wird und wenn dann die nötige Flexibilität da ist, das ist auch ein wesentliches Thema und verkrault. Also es ist ja oft so, das sind die kleinen Themen, die aufeinander einzahlen, die dann ein gesamtes Bild geben und wenn nicht das große Ganze in dem Prozess erkannt wird, dann wird es auch schwierig werden, ein Top-Talent zu gewinnen.
Also dieses People don't quit jobs, they quit bosses. Also der Führungsstil ist auch wirklich ein entscheidender Faktor. Es ist der entscheidende Faktor, das stimmt.
Also ist ein entscheidender Faktor letztendlich, wenn ich ein Top-Talent gewinnen möchte. Es ist aber schon auch so, Ein Top-Talent will immer an was Großem mitarbeiten und will was gestalten und möchte Teil dessen werden. Und wenn er im Bewerbungsprozess schon das Gefühl hat, dass er die Kompetenz, das Vertrauen, die Möglichkeiten dafür nicht hat, dann wird auch kein Top-Talent im Unternehmen anfangen. Und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, dass sich der Aufsichtsrat, die Inhaber sehr, sehr klar sind, wie sie durch diesen Prozess gehen, was die wichtigen Botschaften sind, wie man dann auch in dem Prozess kommuniziert und es dann eben auch ganz klar von einem Gespräch zum anderen transportiert.
Mich würde noch mal interessieren, wie du mit diesen Unternehmen umgehst, wenn du zum Beispiel das Feedback von den Kandidaten bekommst oder du es ja selber in diesem Gespräch noch mitbekommst, dass es vielleicht nicht sehr stringent ist. Reagieren die Unternehmen immer sehr verständnisvoll? Passen sie es direkt an oder wie ist denn da der Prozess?
Also in der Regel ja, wenn man, und das ist ja auch das, was mir persönlich wichtig ist, wenn man das sowas mitbekommt, dass man es einfach moderiert, dass man zum Kandidat kommuniziert, dass man ins Unternehmen kommuniziert, wenn man merkt, der Unternehmensprozess, der Bewerbungsprozess geht so lange, dass man dann auf die Geschwindigkeit einwirkt. Also und letztendlich da immer die Painpoints setzt, dass man ein Stück weit auch weiterkommt und keiner von beiden Parteien die Lust verliert.
Kann man eigentlich sagen, dass es spezielle Branchen oder Unternehmensgrößen gibt, die besondere Schwierigkeiten haben, Top-Talente zu bekommen oder zu halten?
Bei den Branchen, es gibt ja unterschiedliche Manager, also viele unterschiedliche, wie wir alle wissen. Es gibt eben Manager, die eben wirklich Spaß dran haben, Themen aufzubauen, Themen zu gestalten. Es gibt aber auch Manager, die wirklich aufblühen, wenn sie einen Restrukturierungsfall haben. Und letztendlich ist es immer vom Typus des Managers abhängig, wie ich ihn für ein Unternehmen gewinne und was für eine Aufgabe ich ihm gewinne. Und von dem her ist es nicht branchenspezifisch oder auch nicht branchenspezifisch. Es macht natürlich immer Sinn, wenn ein Manager in der Branche ist, bringt dann Branchen-Know-how mit. Das ist ein kleiner Vorteil, aber letztendlich nicht immer der entscheidende.
Wie kann ich denn als Führungskraft dafür sorgen, dass ich attraktiv wirke, dass ich attraktiv bin? Was sind denn da für Schritte, die ich da unternehmen kann?
Also wenn du fragst, wie kann ich dafür sorgen, dann gehe ich einfach mal davon aus, als Gesellschafter oder auch als CEO, wenn ich mein Management-Team zusammenstelle, indem, dass ich wirklich selber reflektiert bin und das auch zum Ausdruck bringe, dass ich auch kritikfähig bin und das auch zum Ausdruck bringe, aber auch zum Ausdruck bringe, dass ich die große Linie und die Strategie im Blick habe und eben auch weiß, wo ich hin möchte, eben Zuversicht zu geben und dann eben auch, das hört sich abstrus an, aber es ist einfach auch wichtig, zum einen die langfristige, nachhaltige Arbeitsweise verkörpern, aber auch die Fähigkeit, auf auftretende Situationen schnell zu reagieren. Das ist ein Spagat, der ist wichtig und das muss einfach transportiert werden.
Also authentisch auch, authentische Unternehmenskultur. Gehört alles dazu?
Das gehört definitiv dazu. Das sieht man auch relativ schnell, wenn man sich mit den Unternehmen vorher beschäftigt. Wir hatten es vorhin schon über Mission Statements, die veröffentlicht werden oder Visionen, die veröffentlicht sind. Man merkt relativ schnell in den Gesprächen, ob die auch gelebt werden oder ob die einfach nur irgendwann mal erstellt worden sind, um ein ruhiges Gewissen zu haben. Und das muss einfach durchgängig sein. Und letztendlich ist es ja auch ganz wichtig, Markenbildung für das Unternehmen. Welche Marke hat das Unternehmen? Einmal von den Produkten. Welche Marke hat das Unternehmen im Arbeitsmarkt? Das ist auch definitiv zu bewerten.
Wie kann ich denn mein Employer Branding verbessern, gezielt?
Indem, dass ich viel dafür tue. Also letztendlich der wichtigste Punkt, um ein Employer Branding zu verbessern oder auch zu etablieren, sind die Führungskräfte. Dass die Führungskräfte wirklich dahinter stehen, das auch wirklich tagtäglich in ihrem Tun transportieren und dass es eben wirklich gelebt und auch gespürt wird im Unternehmen, dass es ernst gemeint ist. Und ernst gemeint heißt, dass es nicht mal eine Sache ist, die 3 Monate geht, sondern dass es wirklich die DNA des jeweiligen Handelns ist.
Und sozusagen sich das ja auch widerspiegelt dann in der Bewertung der Mitarbeiter, ob es jetzt Kunru, welche Plattform es da auch immer gibt.
Genau, Kunun ist spannend. Jeder sagt, also er nimmt Kunun oder genießt es mit Vorsicht. Ja, es ist mit Vorsicht zu genießen, weil es oftmals auch eine Plattform ist, wo sich unzufriedene Mitarbeiter eben auch entsprechend äußern. Da ist es wichtig, das wirklich aktiv zu managen und auch zu kommentieren. Das ist sehr, sehr wichtig. Es gibt auch ein entsprechendes Außenbild. Aber letztendlich, jeder schaut sich Kunun an und da sieht man auch relativ schnell, wie professionell Unternehmen mit Kritik umgehen.
Du hast ja vorhin schon über veraltete Strukturen gesprochen, dass man damit natürlich keine Top-Talente gewinnen kann. Da ist natürlich auch klar, da gehört sowas wie, das ist ja fast schon wahrscheinlich heute selbstverständlich, die Remote-Arbeit, dass ich als Führungskraft nicht mehr unbedingt meinen Wohnort auch wechseln muss, sondern dass es da immer flexible Modelle gibt. Das kann ich mir vorstellen, ist elementar, oder?
Ja, das ist eine spannende Diskussion. Da gibt es nicht wirklich eine richtige oder eine falsche Meinung. Es ist im Moment wieder eine Tendenz zum Unternehmen festzustellen, wo Mitarbeiter, Manager sagen, es ist wichtig, was ich in Summe auch finde, dass man sich vor Ort real trifft, um eben auch einen Teamgedanke entstehen lassen zu können. Ich sage mal, es muss im richtigen Maß sein und es muss einfach so sein, dass es zu einer modernen Arbeitsweise passt. Also ausschließlich nur Homeoffice ist definitiv auch nicht richtig. Das haben wir in der Corona-Zeit gemerkt. Aber letztendlich, es erhöht schon die Chancen auf dem Arbeitsmarkt, wenn ich die Option habe, remote zu arbeiten. Und auch da eine Möglichkeit habe, zu Hause mal konzentriert zu arbeiten. Habe ich früher übrigens als Manager auch gemacht. Da war die Diskussion noch überhaupt nicht im Gange, wenn ich eine Präsentation oder eine Strategie ausarbeiten musste oder an einer Strategie mitgearbeitet habe, habe ich mich auch zurückgezogen nach Hause, weil ich da einfach störungsfrei wirklich arbeiten konnte. Und da das war sehr hilfreich und diese Flexibilität ist einfach wichtig. Aber ich denke, wenn es darum geht, ein Top-Talent und einen CEO zu gewinnen, ist das eine Diskussion, die genauso wenig geführt wird wie ein Geschäftswagen. Aber das ist in Summe was für ein Unternehmen gesamthaft, um eben Menschen ins Unternehmen zu bringen.
Wir haben schon viel über den Bewerbungsprozess gesprochen, aber ich würde gerne noch mal ein, zwei Punkte mit dir da besprechen. Wie kann ich denn diesen Recruiting-Prozess wirklich so gestalten, dass es nicht abschrecken wird, sondern einfach einladend? Wie funktioniert eine gute Kommunikation mit meinen Kandidaten?
Indem, dass ich schnell bin und kurze Reaktionszeiten habe, das ist auf den Punkt gebracht. Und jetzt können wir es noch ergänzen, eben auch dann, wenn wir ein Employer Branding haben, eine Vision, eine DNA, für die wir stehen, dass das dann auch da wirklich Teil des Ganzen wird und eben auch entsprechend berücksichtigt wird.
Ich würde gerne mal wissen, wie finde ich heraus, ob ich selbst als Führungskraft Teil des Problems bin? Wollen das die Führungskraft überhaupt wissen, herausfinden? Ich meine, da fängt es ja an.
Ich sage einfach gute ja. Also letztendlich, das muss ein Bedürfnis einer jeden Führungskraft sein, ein Feedback zu bekommen, ein ehrliches Feedback zu bekommen. Und ich weiß selbst, je höher man ist in der Karrierestufe, umso weniger kriegt man ehrlich gemeinte Feedbacks. Und deshalb ist es schon ganz wichtig, dass ein Manager, ein CEO wirklich auch schafft, sich ein Setup aufzubauen, wo er wirklich kritische Feedbacks kriegt, über die er wachsen kann, die wirklich nicht politisch gemeint sind, die einfach auch wirklich ehrlich gemeint sind. Das ist elementar. Und wir hatten es vorhin vom Aufsichtsrat oder vom Beirat oder von der Familie. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Kriterium zu sagen, okay, wir arbeiten da gemeinsam miteinander und da gehört auch eine kritische Reflexion dazu, dass man es zulässt, dass man Handlungen davon ableitet. Und von dem her bin ich schon der Meinung, dass eine Führungskraft das größte Interesse daran haben muss, zu erfahren, ob er Teil des Problems ist. Also letztendlich, das hat man in der Vergangenheit auch schon oft gemerkt, Führungskräfte, die das nicht merken, die sind nicht von langer Verweildauer.
Okay. Ja. So, Dominik, dann lass uns doch nochmal, du hast zwar schon ein paar Tipps und Tricks natürlich währenddessen immer genannt, aber lass uns doch nochmal sozusagen auf deine Tipps nochmal explizit kommen. Was sind denn aus deiner Sicht die drei größten Hebel, mit denen Unternehmen sofort etwas verändern können, um Top-Talente anzuziehen, um attraktiver zu sein?
Also vorhin wichtig, Führung, aber bitte nicht von gestern, war ein Thema für mich, das ich angesprochen habe. Außenwirkung des Unternehmens, Employer Branding ist das Zweite und dann letztendlich nochmals die Geschwindigkeit und die Kommunikation im Bewerbungsprozess.
Hast du vielleicht sozusagen jetzt auch eine Hausaufgabe, die dir das Unternehmen mitgeben kannst, die dieses Problem vielleicht haben, dass sie aktuell noch keine Top-Talente anziehen oder vielleicht nicht attraktiv genug sind? Mit welchem Thema sollten sie sich jetzt beschäftigen? Was sollten sie jetzt angehen?
Also das kann ich einfach so beantworten, indem dass sie sich die Unternehmenskultur des Unternehmens, das Führungsverhalten kritisch mal hinterfragen. In Summe ist es nicht ein Prozess, wo ich sagen kann, ich mache jetzt einen Teil und ich gewinne dann sofort Talente, sondern das ist in der Regel immer ein längerer Prozess, wo es dann wirklich darum geht, Führungskultur zu hinterfragen, Außenwirkung zu hinterfragen, Transformation einzuleiten, um eben dann dahin zu kommen, dass man wieder attraktiver wird. Also in letzter Konsequenz geht es schon darum zu sagen, okay, wie ist meine Strategie, wo möchte ich hin, was sind die klaren Werte, die ich dann künftig transportieren möchte und wie sieht die Transformationsstrecke dahin aus.
Das heißt aber als kleines Fazit oder positiven Ausblick, jedes Unternehmen kann das schaffen.
Ja, also wenn du wolltest mein Tipp haben, wie man das schaffen kann, indem dass ich heute damit beginne.
Dankeschön, Dominik.
Bitteschön, Jessica.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie Fragen, Anregungen oder Wünsche haben, dann schreiben Sie uns gerne wie immer an info@spät-partners.com oder über unsere anderen Kanäle, zum Beispiel über LinkedIn. Und uns gibt es ja alle 2 Wochen, immer freitags. Und abonnieren Sie uns am besten, damit Sie keinen Podcast verpassen. Und wir freuen uns wie immer aufs nächste Mal. Bis dahin alles Gute. Tschüss.
Tschüss, Jessica.